Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Tim Stegmann bei mir im Podcast. Obwohl er nie aktiv auf Profiniveau Fußball gespielt hat, hat er sich schon in jungen Jahren dazu entschieden, Fußballtrainer zu werden. Wie Tim diesen Weg gegangen ist, bei welchem Verein er seine ersten Trainerschritte machte und welche besonderen Erlebnisse es dabei für ihn gab, verrät er alles heute in der Folge. Außerdem sprechen wir über den Unterschied zwischen der Arbeit als Trainer in einem Verband und in einem Verein. Und gegen Schluss kommen wir auch noch auf ein außergewöhnliches Erlebnis von Tim zu sprechen, bei dem ein Meistertrainer und ein Buch eine Rolle spielen. Seid gespannt!
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, hi Tim, herzlich willkommen im Podcast Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast und Zeit gefunden hast, hier ein bisschen über dich und deine berufliche und sportliche Karriere ein bisschen zu quatschen. Herzlich willkommen bei Sportsfreunde.
Vielen Dank für die Einladung, danke, dass ich da sein darf und ich freue mich auf jeden Fall.
Sehr cool. Ja, du bist Fußballtrainer in Hamburg. Da stellt sich mal die erste Frage bei mir: Warum ausgerechnet Fußball? Wie ist dazu gekommen?
Warum ausgerechnet Fußball? Ja, weil Fußball das beste Spiel der Welt ist.
Das stimmt natürlich.
Als Kind tatsächlich auch Fußballfan war. Und dann, als ich 18 war, ein Kumpel von mir gesagt hat, hey, lass uns doch mal Fußballtrainer machen. Und zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob die jüngere Generation das noch kennt, da gab es VHS-Kassetten. Für die Ajax Fußballschule. Mhm. Die gibt es jetzt auch noch in sehr schlechter Qualität bei YouTube tatsächlich. und die haben wir uns dann reingezogen und hatten Sachen im Kopf von Systemen und ich weiß nicht was alles. Und dann haben wir die G-Jugend gekriegt, also Bambini, mhm. Jahrgang 2000, im Januar 2006 sozusagen angefangen. Also Kinder, die natürlich nichts mit all dem zu tun hatten. Und dann haben wir halt angefangen und das Wundervolle, wenn man startet als Trainer, natürlich auch mit der entsprechenden Leidenschaft, gerade bei den Kindern, ist halt, dass sie extrem schnell alles zurückspiegeln, was du reingibst, mhm. und die gleiche Begeisterung zurückgeben. Und dann war Sommer 2006 in Deutschland.
WM.
Heißt WM. Und wir standen zu zweit mit 40 Kindern auf dem Platz. Und wussten weder, wo um und unten ist und haben halt irgendwie gemacht. Und so hat es angefangen quasi. Also so habe ich angefangen, Trainer zu sein und das natürlich nicht hauptamtlich. Und hatte dann im Verlauf einfach das große Glück, mein Hobby zum Beruf zu machen.
Wie ist der Weg dann weitergegangen nach den 40 Kindern, die auf dem Rasen standen?
Ja, das ist natürlich auch so ein bisschen größere Frage, weil der Weg dann so weiterging. Ich bin gefühlt mitgewachsen mit den Kindern. Das heißt, die sind älter geworden. Ich habe meine ersten Lizenzen gemacht. Damals gab es noch den Unterschied. Es gab etwas, das hieß C-Breitenfußball und C-Leistungsfußball. Das Lizenzsystem hat sich jetzt in Deutschland verändert. Ich glaube auch schon zweimal oder dreimal. Aber wie auch immer. Also ich bin mitgewachsen mit den Kindern und habe parallel dann angefangen zu studieren, ursprünglich mit dem Ziel, mal Sportjournalist zu werden.
Oh ja,
also, hatte auch quasi Praktika gemacht beim NDR Sportfernsehen schon zu Schulzeiten. Ich hatte bei der Bild-Zeitung im Sportressort, erst bei der Bundesredaktion, dann bei der Hamburg-Redaktion hatte ich was gemacht, auch als die damals noch in Hamburg waren. Und weil ich es nie für realistisch gehalten habe, ich ohne Spielerkarriere irgendwie mal was im Fußball zu machen. Tatsächlich haben wir dann bei der B-Lizenz, die war in Hennef, haben wir unserem Lehrgangsleiter so ein Poesiealbum zum Abschied geschenkt. Und da war auch irgendwie mein größter Traum oder wie auch immer. Da habe ich reingetragen, ja, ich würde gerne mal als Trainer in einem NLZ arbeiten. Und ehe ich es mir versah, war es dann tatsächlich so, dass ich beim VfL Wolfsburg angefangen, ich glaube, 2 oder 3 Monate, nachdem ich diesen Eintrag gemacht habe, weil es so war, dass ich parallel zu meinem Studium, wie gesagt, Mannschaften trainiert habe. Aus mir 40 Kindern sind irgendwann 2 Mannschaften geworden, 3 Mannschaften geworden. Ich war stellvertretender Jugendleiter. Ich war auch eine Zeit lang Schiedsrichter. wie gesagt, voll engagiert. Meine Eltern haben immer gesagt, na, Studium ist ja mehr so nebenbei, obwohl das nicht ganz richtig ist. Aber natürlich habe ich sehr viel Zeit investiert, bin als Assistent beim Stützpunkt gewesen. Deshalb konnte ich nicht immer bei der Politikvorlesung sein, weil das parallel war am Montag, da muss man sich entscheiden. Und es ist wichtig, deshalb sehr gute Kommilitonen zu haben, die dann mitschreiben und einen dann helfen, auch die Klausur vorzubereiten und so. Und dann, ich hatte immer einen Kollegen in der Schule, der hat immer gesagt, naja, ist ja wichtig, dass so Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ne? Also invest, was du im Studium hast und dass du mit dem Outcome so zufrieden bist. Das war jetzt bezogen auf das durchaus der Fall. Ja, und dann habe ich durch Fügungen des Lebens war ich auch bei einer Fußballschule aktiv. Mit dieser Fußballschule haben wir gegen den VfL Wolfsburg gespielt tatsächlich. Und dann war ich halt da und dann habe ich gefragt, ja, könnte ich auch mal hospitieren? Dann war es so, die brauchten dann zu dem Zeitpunkt gerade einen Praktikanten. Dann habe ich halt ein Praktikum gemacht und aus dem Praktikum ist dann halt mehr entstanden. Und das ist so eine Sache, die ich glaube, wahrscheinlich in vielen Berufswegen typisch vielleicht ist. Das eine ist, dass man natürlich das Glück haben muss, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das andere ist sicherlich auch, dass man in dieser Zeit, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, auch irgendwas bei den Leuten sicherlich wecken muss, dass sie denken, ach, das wäre jetzt eine tolle Idee, den mal irgendwie zu verpflichten. Ja, und dann hatte ich eigentlich noch ich habe in Lüneburg studiert und hatte eigentlich noch die Wohnung halb da und dann ging es aber schon irgendwie in Wolfsburg los und ich glaube, ich hatte noch nicht mal genug Klamotten dabei. Ich war am Anfang war ich Co-Trainer und Teammanager bei der U19. Ich habe angefangen und am Wochenende sind wir gleich nach Oberstdorf gefahren zum U19-Turnier. Und so ging es los. Und dann beim ersten Jahr in Wolfsburg, damals der Vorläufer der UEFA Youth League, das hieß Next Gen Series. Und dann hatten wir eine Gruppe mit Sporting Lissabon, Molde FK und dem FC Liverpool. Und diese ersten 6 Monate waren halt, ich will nicht sagen wie ein Traum, aber es war auf jeden Fall maximal intensiv, weil in diesem Vorläuferturnier es auch so war, dass man im Profistadion gespielt hat. Das heißt, das erste Ding war dann bei Molde, Mittagessen irgendwie auch, wir haben das wirklich groß aufgezogen mit Ole Gunnar Solskjaer damals. So, und dann dachte ich, okay, du sitzt jetzt hier mit dem Menschen zusammen, der dich 99 als Kind in die Tränen geschossen hat. Aber
oh, mich auch. Gut.
Also wie gesagt, super sympathischer Typ, richtig, also super Erfahrung, dann da gespielt, auch noch verloren. Also und nach Molde, das kann sich mal jeder auf der Landkarte angucken, das ist jetzt keine Reise ganz um die Ecke und liegt wunderschön an so einem Fjord, auch das Stadion liegt wunderschön an einem Fjord. Und dann, ich glaube, 31.07. muss es gewesen sein, 31.07.2011 haben wir gegen Sporting Lissabon in deren Stadion, auch Profi-Stadion gespielt. Wow. Und das war für mich auch wiederum besonders, weil ich glaube 2 Jahre oder 3 Jahre vorher in Lissabon als Touri war und auch genau in diesem Stadion als Touri war. Und dann kommst du wieder und sitzt da plötzlich auf der Bank im strömenden Regen von Lissabon. Ich glaube, unser Trainer war ab 10 Minuten heiser, weil die uns ein bisschen K.O. gespielt haben. Und ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich nochmal die Zusammenfassung gesehen. Es war nur 2-1, wie wir verloren haben, aber die waren unfassbar, also krasse Qualität. Also weil ich in diesem ersten Monat war das erst noch so ein bisschen provisorisch, war ich noch Praktikant und war noch nicht ganz klar, klappt das nicht. Dann per Handschlag tatsächlich meinen Vertrag klar gemacht im Kabinengang. Und dann haben wir gegen Liverpool gespielt an der Anfield Road. Und so einen Rasen habe ich noch nie in meinem Leben erlebt und auch danach nicht mehr. Also es ist, wie gesagt, so, und das waren also mit Hin- und Rückspiel, an der Anfield Road haben wir 1-1 gespielt, Rückspiel haben wir sogar 2-0 gewonnen in der VW Arena, da haben so Spieler mitgespielt wie Raheem Sterling, wie Suso kennt man vielleicht noch, so ein spanischer Spieler, ja. Also es ist schon ein paar Vollmaschinen und das war also, wie gesagt, und so voll mit Eindrücken war das erste halbe Jahr dann, wie gesagt, bei der U19. Und das war mein erstes Jahr in Wolfsburg von insgesamt 6 Jahren in verschiedenen Funktionen. Auch da dann, wie das ist als junger Mensch, wenn du ein paar Sachen vernünftig machst, dann kriegst du natürlich eher mehr Aufgaben und auch natürlich ein bisschen mehr Vertrauen. Also ja, klar. Das Wichtige halt, auch so in diesem Verständnis, was ist ja eigentlich, sie ist ja nicht das Sage, weil ich ja mich gar nicht so als alten Sack bezeichnen würde, aber was mir heute manchmal bei jungen Menschen fehlt, ist so dieses ausdauernde, beharrliche, einfach immer erstmal investieren, ohne zu fragen und dann zu gucken, was passiert. So, das war halt immer meine Haltung und ja, dann war ich irgendwann Assistent im Scouting, Assistent vom Leiter, habe eine Zeit lang U10, U11 gemacht, mit noch 4 Trainern zusammen, das zu koordinieren, war U17 Co-Trainer und dann war es so, dass nach 6 Jahren gab es die Möglichkeit, als Co-Trainer in die dritte Liga zu gehen, zu den Würzburger Kickers, die damals dann noch, ja, gefühlt sensationell noch abgestiegen waren. Ich glaube, die waren nach der Hinrunde in der zweiten Liga sogar auf Platz 6 oder so. Und haben dann
die weit oben, ne? Ja.
Genau, also und haben dann leider konsequent verloren und sind tatsächlich noch abgestiegen. Und da bin ich dann hin mit dem Cheftrainer zusammen und neues Trainerteam. Natürlich, wie das so ist, neue Spieler. Und so gesehen ist es halt immer etwas sehr Schwieriges, denn wenn eine Mannschaft absteigt aus der zweiten Liga, verändert sich die Kaderstruktur komplett. Also wir hatten 17 neue Spieler, und die Erwartungshaltung ist maximal hoch. Während hingegen, wenn eine Mannschaft aufsteigt, die Mannschaft für gewöhnlich zusammenbleibt, also der Aufsteiger aus der vierten Liga in die dritte Liga, die Mannschaft bleibt zusammen und die ist eingespielt, die hat Selbstvertrauen, weil die hat zuletzt nur gewonnen. Und das hat man dann in dem Zeitraum und auch, finde ich, in den Folgejahren sieht man das durchaus immer wieder, dass die ersten 5, 6 Spieltage in der dritten Liga die Aufsteiger noch so ein bisschen davon zehren und die anderen erstmal so ein bisschen Findungsphasen brauchen, um
sich
zusammenzuwachsen, um sich zu. Ja, und natürlich auch. Man darf jetzt nicht das unterschätzen. Ich glaube, das machen auch manchmal noch einige. Die dritte Liga ist ein anderer Fußball, als in der Bundesliga gespielt wird. Und zum Teil eben auch in der zweiten Liga. Und da muss man sehr schnell ankommen und muss sehr schnell checken, was gefragt ist. Und ja, in diesem Prozess waren wir dann, der ist uns am Anfang ein bisschen schwer gefallen, nach 10 Spieltagen der Trainer, der mich geholt hat, entlassen worden. Ich durfte weitermachen zusammen mit dem anderen Co-Trainer, der dann erst interimsweise und dann komplett als Chef übernommen hat. Und ja, dann haben wir es geschafft, uns zu befreien, so wie es im Fußball manchmal ja auf ganz kuriose Weise geschieht, haben noch eine gute Saison gespielt, sind tatsächlich sogar noch Fünfter geworden. Und ja, dann auch in die Folgesaison gegangen. Und das war aber schon für meine Frau und mich damals, ja, was heißt klar, es ging dann so in die Richtung, dass wir uns da zwar wohlgefühlt haben und trotzdem uns, ja, Norddeutschland gefehlt hat zu dem Zeitpunkt. Auch so ein bisschen diese Planbarkeit, wie es dann ja manchmal so in Phasen gibt, so, du kennst das möglicherweise auch, es gibt so eine Phase im Leben, wo alle um dich rum heiraten, und dann kriegen plötzlich alle Kinder, so irgendwann, die Phase ist hoffentlich für uns beide noch weit weg, gibt es dann die Phase, wo plötzlich viele Beerdigungen sind oder weiß ich nicht, das ist nur goldene Hochzeit, 60. Geburtstag und irgendwann kommt das dann auch. Und das ist halt dann auch eine andere Kuriosität natürlich des Profifußballs. Die Planbarkeit ist mitunter schwierig, weil es gewisse Sachen gibt, die einer ganz anderen Logik folgen. Heißt, stell dir vor, du hast jetzt am Wochenende gewonnen und es ist der dritte Sieg in Folge und alles klar, wir machen 2 Tage frei. Das weißt du nach dem Spiel. Oder du sagst, ja, wir haben jetzt verloren, aber es ist wichtig, die Köpfe frei zu kriegen, wir machen 2 Tage frei. Ah, wir haben verloren, aber jetzt ist wichtig, immer richtig ein Zeichen zu setzen. Wir müssen jetzt durchtrainieren.
Immer das situativ, ne? Ja, klar.
Also situativ und nicht gleich. So, und natürlich verstehe ich 100%, dass Führung einer Mannschaft total situativ sein muss. Und gleichzeitig stell jetzt vor, deine Frau oder deine Freundin sagt, hey, kommst du mit zur Hauptreihe dann und dann? Das, ja, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie das Spiel ausgeht. Und wie die Gesamtsituation ist und so weiter. Und dann, wie gesagt, es gibt einfach Lebensphasen, wo, klar, das akzeptiert man und trotzdem denkt man so, ah, kommt ja auch nicht so oft wieder. Und wie gesagt, dann gab es einfach die Möglichkeit, dass in Hamburg ein Verbandssportlehrer gesucht wurde. Und für mich war auch klar, okay, wenn ich eine Position in den Verband gehen möchte, dann möchte ich das in Hamburg machen unbedingt. Weil ich weiß, wie die Leute ticken, weil klar, es meine Heimat ist. Also weil einfach viele Faktoren zusammenkommen und ich für mich ist es halt auch wichtig ist, dass ich mich innerlich mit den Dingen identifizieren kann. Und das kann ich da zu 100%. Und dann habe ich mich beworben und hatte tatsächlich das Glück, dann ja genommen zu werden. Und dann war es so, dass ja ich sozusagen dann die Würzburger Kickers verlassen habe nach einem halben Jahr und bin dann halt nach Hamburg gegangen, wo ich jetzt auch, ich glaube, über 6 Jahre, bin jetzt im 6., 7. Jahr, wie auch immer. Also schon eine gewisse Zeit im 6. Jahr. Genau, und so bin ich dahin gekommen. So. Und wie gesagt, alles hat ja so seinen Moment. So. Und Jugendfußball hat seinen Moment, Profifußball hat seinen Moment, jetzt ist gerade der Moment Verbandsfußball. Und ja, gleichzeitig ist ja das Leben, Gott sei Dank, dass man nicht so genau weiß, was als nächstes kommt und dass es darüber dann ja hoffentlich auch nicht zu langweilig wird.
Hättest du denn für dich selber eine Vorstellung davon, was nach dem Fußballpartner Hamburger Fußballverband kommen könnte?
Hab ja viel Fantasie.
Ja, ja. Also Trainer oder dann mal Co-Trainer im Profibereich oder eine andere Funktion im Fußball?
Also andere Funktionen ist bestimmt möglich und stelle ich mir aber nicht vor in erster Linie, sondern ich muss schon sagen, dass ich in erster Linie mich als Trainer sehe. Und dann ist es halt aufgrund der Tatsache, dass ich noch nicht die höchste Lizenz habe, noch nicht die Pro-Lizenz habe. Das kann hoffentlich noch, oder ich hoffe auch, das wird noch kommen. Nur ist es aufgrund der Gesamtkonstellation zum Beispiel so, dass es in Deutschland, wenn du im Verband tätig bist und nicht schon deine 4 Jahre Co-Trainer Liga 1, 2, 3 und so weiter gemacht hast, dann ist es in Deutschland nahezu unmöglich, dann in die Pro-Lizenz zu kommen. Okay. Weil dafür gibt es keinen Weg. So, also was so ein bisschen, ja, was eine Logik ist, die ich nicht ganz verstehe, aber die momentan so ist. Das heißt auch nicht, dass sie ja immer so bleiben wird, weil es natürlich eine Situation entsteht, dass der DFB die Aussage trifft, naja, du bist Verbandssportlehrer, du brauchst im Prinzip keine Pro-Lizenz, womit sie recht haben, weil in meinem Alltag brauche ich die Pro-Lizenz nicht. Und gleichzeitig gibt es Vereine, die sagen, hey Tim, du bist ein interessanter Trainer, lass uns quatschen und so weiter, alles klar, wir quatschen. Aber du hast ja keine Pro-Lizenz. Dann können wir dich nicht verpflichten. Ja, gut, was soll ich jetzt machen? So, also das ist sozusagen so ein bisschen ein Dilemma, was momentan besteht. Das, wie gesagt, heißt nicht, dass es immer so sein muss. Das heißt aber auch, dass, um da näher ranzukommen, es möglicherweise eines Tages relevant sein wird, vielleicht dann nochmal Co-Trainer woanders zu sein. So, dafür sind ja verschiedene Sachen auch wichtig. Das Wichtigste ist ja auch ein gewisses Vertrauensverhältnis dann in der Arbeitsweise. So, das eine ist ganz gut sein in vielen Sachen, die du machst. Und ich habe mich auch in vielen Sachen weitergebildet und habe darin ja dann auch ein paar, denke ich, Alleinstellungsmerkmale. Und trotzdem ist es ja wichtig, dass es muss ja zum Trainer, zum Club, das muss ja zur Gesamtkonstellation passen. Ja, ja. So, und das ist ja total wichtig, gerade in so einem sensiblen Bereich. Und wir haben in dem Master in Madrid, wo wir waren, haben wir immer so ein bisschen gescherzt, naja, was ist jetzt besser, vorbereitet zu sein, aber nicht irgendwie vielleicht eine Möglichkeit zu kriegen oder die Möglichkeit zu kriegen und nicht vorbereitet zu sein. So, und am Ende waren wir uns eigentlich, okay, ist egal, ob du vorbereitet bist oder nicht, würdest du immer die Möglichkeit natürlich nehmen. Aber natürlich kann ich ja nur das tun, was in meiner Hand liegt. Absolut. Und in meiner Hand liegt, wie gesagt, mich in vielen Sachen gut zu präparieren, mich gut weiterzubilden. Mein Job, den ich jetzt habe, so gut es geht zu machen, weil das ist jetzt meine Aufgabe. Und wenn ich nicht im Moment bin, sondern mich permanent irgendwie mit anderen Sachen beschäftige, dann werde ich auch nicht gut sein. Und gleichzeitig wird am Ende der Fußball das entscheiden, weil es ja jetzt nicht hilft, wie in, weiß nicht, in anderen Berufen treffe irgendwie 10 Bewerbungen und dann, ja, alles da, da ist eine Stelle frei, so und so. So läuft es ja im Fußball für gewöhnlich nicht. Ja. Und ja, deshalb, wie gesagt, kann ich mir viel vorstellen. Sehe mich aber schon klar ohne Platz, weil mir Arbeit mit Spielern und mit einer Mannschaft unfassbar viel Spaß macht, weil mich das erfüllt. Ja, auch zu sehen, wie sozusagen Entwicklung stattfindet. Ich erlebe es ja jetzt sozusagen mit unseren Auswahlmannschaften. Und auch da ist ja dann, sag mal, so diese hypothetische Frage, hey, wir schaffen jetzt mit echt wenig Training viele Sachen, dass die ja, viele Sachen schaffen, umzusetzen, in einer besonderen Art und Weise zu spielen, besonders gut zu spielen. Was wäre denn, wenn du noch häufiger mit dieser Mannschaft trainieren würdest? Ist hypothetisch, weil
ja, ja.
passiert nicht. Und gleichzeitig ist ja klar, dass diese Gedanken immer mal auch kommen. Also, das ist ja auch menschlich.
Wie ist denn, was ist der Hauptunterschied im täglichen Training, im Daily Business, jetzt zu den Stationen, die du im Fußball vorhattest und jetzt beim Verband mit den Auswahlen und so?
Na gut, da muss man ja vielleicht nochmal unterscheiden zwischen Jugendbereich und Profibereich. Weil im Profibereich geht es ganz klar um das nächste Spiel. Es geht darum, wie du das nächste Spiel gewinnst, und gleichzeitig geht es darum, wie deine Mannschaft gerade ist, in welcher Verfassung, in welcher Stimmung, und also viele, viele Faktoren berücksichtigen. Im Management drumherum. Ich habe das ja gesehen sozusagen an meinen Cheftrainern, wie viele mehr Themen auf die Cheftrainer einströmen. Also was mich am Anfang ein bisschen überrascht hat, ist, die haben ja kaum Zeit, sich irgendwie mit Fußball zu beschäftigen, weil dann will der noch was und da ist noch was. Und also unglaublich. Und das ist deshalb ja, wie gesagt, umso wichtiger ist, dass du ein funktionierenden Staff hast, der schon mal mitdenkt und proaktiv Sachen mit abnimmt und trotzdem am Ende der Cheftrainer entscheidet und natürlich seine Gesamtqualität auch einbringt. Nur die Ablenkungsfaktoren sind da natürlich riesig. Im Jugendbereich und im Auswahlbereich genauso wollen wir jetzt gerne Spiele gewinnen und das ist nicht das Wichtigste. Mhm. Im Jugendbereich, in dem, dass du mit einer Mannschaft ja mindestens eine Saison zusammen bist oder auch mehr, du begleitest die Spieler anders, du ja setzt dich natürlich sehr intensiv mit den einzelnen Biografien auseinander und du bist sehr in Entwicklungsschritten auch interessiert und hast sozusagen, also versuchst über die Saison hinweg auch bestimmte Themen einfach zu entwickeln, sondern weißt du irgendwann auch mit der Erfahrung, okay, mit den Inhalten, die wir jetzt, egal ob in der U17 oder U10, das spielt dann gar nicht so die Rolle, mit den Inhalten, die wir in dieser Saison bewegen, weiß ich, welches Rüstzeug ich dir zusätzlich mit an die Hand geben kann, was du dann irgendwie mit noch machst.
Das ist dann 10,
aber ja. Aber du hast die Qualität X und ich weiß, das und das werden wir mindestens noch mit hinzufügen. Und das kann eine super spannende Kombination sein insgesamt für dich im Paket Fußballer. Bei der Auswahl ist es dahingehend ein bisschen anders, weil wir einerseits Spieler extrem als langfristiges Projekt sehen, sehr unabhängig von der momentanen Verfassung oder Form. Für uns ist nicht nur die Performance am Wochenende entscheidend. Also wir gucken sehr viele Spiele. Und trotzdem ist es manchmal sogar so, dass ich denke, boah, bei uns trainiert der besser, als er spielt. So, das kann ja verschiedene Einflussfaktoren haben. Dann geht es für mich einerseits darum, das natürlich ein bisschen herauszufiltern, aber es geht für mich jetzt nicht darum, die Arbeit von einem anderen Trainer oder sonst was zu bewerten, sondern es geht erstmal zur Kenntnis zu nehmen, okay, dieser Spieler in der Konstellation, was fällt ihm leicht, was nicht. Dann können wir hinterher drüber sprechen, wir können ein bisschen justieren und dann geht einfach darum, in diesem Kreis der Auswahl einen besonderen Modus zu schaffen, eine besondere Haltung zu schaffen. Also es ist noch klarer mit Werten orientiert, auch wenn ich sagen würde, das wäre sicherlich auch was, was mir wichtig wäre, weil es was mit einer gesamten Kultur zu tun hat, einer Mannschaft.
Absolut.
Auch am nächsten arbeiten. Wo auch immer es dann eines Tages sein sollte. Du machst übergeordnete Dinge. Es gibt jetzt, natürlich haben wir Inhalte, die wir bewegen wollen, aber es gibt jetzt nicht so dieses, bei Vereinen gibt es eher sowas, was man wahrscheinlich vergleichen kann mit einem Curriculum innerhalb der Ausbildung. Und das gibt es jetzt nicht so extrem krass bei uns, weil grundsätzlich übergeordnet, jede Mannschaft, jeder Spieler hat ihren eigenen Schlüssel. Das heißt, Beispiel, ich hatte in Wolfsburg, den Jahrgang 2002, unfassbare Mentalitätsmannschaft. Also das waren Jungs, die wussten jetzt bei dem Turnier, okay, wir müssen das nächste Spiel gewinnen, um weiterzukommen. Und die gesagt, Tim, mach dir keine Sorgen, wir gewinnen das. Alles gleich. Und die haben es gemacht. Die haben es gemacht. Unfassbar. Jahrgang 2003, das Gegenteil. Kein Druck, bitte nicht, kein Druck. Jahrgang 2005, eine Mannschaft, kennst du vielleicht, man sagt manchmal sowas irgendwie, Verlierer baut ab beim Abschlussspiel. wenn du das gesagt hast, auf dem Platz, die haben sich, also das Spiel sah nicht mehr schön aus, aber die waren so krass dabei, weil keiner, weil diese Mannschaft auch nochmal, also es war auch eine andere Trainingsmentalität. Jahrgang 2006 zum Beispiel, also direkt die folgenden, wieder komplett anders, wenn du denen zum Beispiel, gibt es ja manchmal irgendwie so diese Regel oder Vorgabe, dass du sagst, okay, wir spielen mit Kontaktbegrenzung, furchtbar. Das Spiel sah sofort furchtbar aus. Hast du gesagt, pass auf, Jungs, versucht mal mit weniger Kontakten zu spielen und ihr entscheidet. Fantastisch. So, und das ist so dieses Thema, dass du als Trainer natürlich sensibel sein musst, was braucht wer, in welcher Form, und nur weil das jetzt bei den einen geklappt hat, hat das heißt jetzt nicht, dass es bei den anderen klappt, und jetzt, wie gesagt, bei der Auswahl genauso. Verschiedene Mannschaften brauchen verschiedene Führungsstile, sind verschiedene Charaktere und haben natürlich einen Spielmodus, der irgendwie gleich ist, weil wir sind Hamburg, wir spielen in einer Weise und gleichzeitig in einer total unterschiedlichen Ausprägung. Und das ist super spannend, weil natürlich es auch darum geht, die Charaktere gut kennenzulernen, zu checken, wie kann ich diesem Charakter helfen, noch besser sich zu zeigen, weil am Ende des Tages ist es ja unser Job jetzt bei der Auswahl, dass wir zu Sichtungsturnieren fahren und die Spieler sollen so gut performen, dass der DFB sagt, ey, den finde ich so klasse, den möchte ich gerne einladen und der soll für Deutschland spielen. Und dafür ist es ja wichtig, dass nicht nur einer gut performt, sondern am besten so viele wie möglich und das gleichzeitig. So, und dann bist du als Trainer natürlich ein bisschen auch als Künstler gefragt, weil es halt darum geht, du darfst keinen Parasitenspieler haben in dem Sinne, der auf Kosten von anderen lebt, und es muss sozusagen miteinander harmonisiert sein und gleichzeitig sollen die Tops ja auch top performen. Und wie gesagt, das ist super spannend, weil es, wie gesagt, bei jedem Jahrgang, bei jeder Generation wieder neu ist.
Ja, anders ist es.
Und anders ist. Und gleichzeitig natürlich sich, weil diese Gesamtkonstellation, ja, wir bewegen viele Spieler, aber trotzdem sind ja Entwicklungen und Werdegänge höchst unterschiedlich. Oder dann wechselt dir jemand außerhalb von Hamburg. Haben wir auch durchaus immer mal Abgänge, und was das sozusagen in der Gesamtkonstellation wieder verändert und was du anpassen kannst, um den Spielern zu helfen, dass sie wieder performen oder anders performen, was ihnen halt entgegenkommt.
Also sehr, sehr breites Spektrum und sehr variabel, und man muss auf viele Dinge eingehen und achten und so ein bisschen auch so ein bisschen menschlich versuchen, die jungen Leute dann zu catchen, beziehungsweise nicht nur die jungen Leute, sondern auch die in der Auswahl, die auch immer noch jung sind, aber vielleicht noch nicht so Junioren, sondern je nachdem auch ein Alter haben. Und dass das sicher auch schwierig ist, je nach Mensch, je nachdem, wen du jetzt gerade vor dir hast und was für ein Charakter der ist, ne?
Klar, klar. Wobei, wie gesagt, ich würde es nicht auf den Jugendbereich beschränken, weil ich denke, auch wenn wir in der Arbeitswelt sind, mit Erwachsenen, genau, oder wie gesagt, wenn ich mit Profis sind, wenn wir spielen, werden wir zu Kindern am Ende des Tages. Und auch die 30-Jährigen in Würzburg oder egal, wo sie spielen, die wollen gerne kicken, die wollen eine bestimmte Atmosphäre haben, die brauchen was von ihrem Coach, die brauchen eine Kultur, um gut zu performen. Manchmal wissen sie das selber nicht und trotzdem können sie ja Unterschiede feststellen. Ey, da hat es mir jetzt irgendwie besser gefallen oder hat es besser geklappt. Ja.
Du hast die ganzen Jahrgänge jetzt gerade genannt. Hast du in diesen Jahrgängen jetzt Spieler gehabt, die jetzt in der dritten, zweiten, ersten Liga oder im Ausland jetzt Profis sind und ihren Weg gegangen sind?
Ja, zum Beispiel. Wenn wir jetzt sozusagen ganz vorne anfangen, im U19-Bereich in Wolfsburg waren es Jungs wie Maximilian Arnold, Julian Brandt, so beispielsweise. Aber wenn wir jetzt bei den 2006ern sind, ist Bennett Bröger aus Wolfsburg jetzt gerade ausgeliehen nach Paderborn. Es gibt einige, die so in verschiedenen zweiten Mannschaften spielen. Dann gibt es aus Hamburg Leon Opitz, der dann den Weg Richtung Bremen genommen hat. Und ich glaube, ich hatte jetzt irgendwas gelesen, dass es auch nochmal Richtung zweite Liga irgendwas mit Laie oder irgend sowas zur Debatte stand. Karim Koulibaly war unser maximaler Faktor und hat sich jetzt mal kurz am letzten Wochenende gleich mal gut eingeführt in die Bundesliga. Otto Stange vom HSV, der jetzt nach Elversberg ausgeliehen ist, auch Jahrgang 2007. Gibt einige. Marvin Schmitz, unfassbarer Mentalitätsspieler, hat, glaube ich, letztes Jahr schon, obwohl er U19-Spieler offiziell war, war ich glaube schon Stammspieler bei der zweiten Mannschaft von St. Pauli und so weiter. Also gibt unfassbar viele, was einfach daran liegt, dass ja die Jungs so gut sind und die Vereine natürlich einen guten Job machen und so gute Spieler haben, weil man muss ja auch ganz klar sagen, dass wir können Highlights setzen, wir können Scheinwerfer richten, wir können auch mal in schwierigen Phasen für Spieler unterstützen. Es ist extrem wichtig aus meiner Sicht, dieses Zusammenspiel zu haben zwischen Club und Verband. Und gleichzeitig ist es trotzdem so, dass bezogen auf die reine Trainingszeit natürlich der Spieler über drei Viertel des Jahres ja im Verein trainiert. Und dann gibt's halt besondere Momente, die auch deshalb wichtig sind, um sich einmal mit den Besten zu battlen, um nochmal eine andere Intensität zu erfahren, um auch nochmal einen anderen Vergleich vielleicht zu sehen, um sich selber auch nochmal zu überprüfen. Also sind diese Sachen extrem wichtig. Nur wenn wir jetzt hier irgendwie sozusagen über diese ganzen Spieler sprechen, dann gehört halt immer auch so weit dazu, ja, ich war ein kleines Mosaikstein, war ich auf dem Weg und sicher nicht das Größte.
Ja, aber
ein Teil
trotzdem ein kleiner Teil von seinem Weg, von den Wegen dieser Spieler. Und wenn ich an Maximilian Arnold denke, der ist ja wirklich, man kann glaube ich sagen, Legende in Wolfsburg jetzt als, der war, ist immer dabei gewesen, ist der Antreiber, ist der Motor, ist, ich glaube, immer noch Kapitän, korrigiere mich, zumindest war er es lange, ich glaube, ist immer noch Kapitän und ist ja ein absoluter Mentalitätsspieler. Und bist du, hast gesagt, ich bin nur ein kleiner Teil von dem Ganzen, macht dich das stolz, dass du eben so ein kleiner Teil davon warst, dass du diese Spieler einen Teil auf den Weg gebracht hast oder einen Teil davon auf dem Weg mit dabei warst?
Ich weiß nicht, ob stolz das richtige Wort ist. Ich freue mich unfassbar für jeden Einzelnen. Und wie gesagt, bei Arni war es ja eher ein kleinerer Teil. Und wie gesagt, da war meine Rolle sicher anders, als es jetzt bei anderen ist. Ich freue mich riesig, wenn ich lese, ob andere aus Wolfsburg, 2007er, Trevor Benedict, wenn ich sehe, okay, er hat jetzt einen Profivertrag unterschrieben und ich weiß noch genau, okay, den haben wir schon als U9-Spieler mit in die U10 geholt und ich weiß, wie der damals so noch vielleicht nicht super sortiert war mit den Füßen und so weiter und was der gemacht hat, dann weiß ich schon, also dann macht mich das glücklich, weil ich weiß, was die Jungs schon mal geschafft haben. Also nur weil du einen Profivertrag unterschreibst, heißt es ja auch nicht, dass du Profi bist oder wirst, aber du hast zumindest Möglichkeiten, da näher dran zu kommen und hast wieder sozusagen so einen Meilenstein oder ein Etappenziel für dich erreicht. Und dann macht mich das dahingehend glücklich, dass ich denke, ja, wir haben einen Weg mit angestoßen und wir haben einen Weg mit begleitet und schau mal, was die Jungs daraus gemacht haben, weil die Jungs investieren brutal viel und machen extrem viel. Und dann sage ich, hey, cool, das und super, dass du das geschafft hast. Und ja, klar, wenn ich mal sagen, guck mal, wenn ich mit meinen Kindern Fußball gucke, schau mal, den habe ich auch mal trainiert. Ja, gut. Und nur am Ende die Spieler spielen. Ja. Nicht ich kann unterstützen. Und ja, deshalb, wie gesagt, ist, glaube ich, bei diesen ganzen Biografien freut mich super. Und stolz ist, glaube ich, nochmal ein anderes Gefühl.
Hast du noch Kontakt zum einen oder anderen aus der Zeit?
Und zum einen oder anderen, ja. Und gleichzeitig, die Jungs machen dann ihr Ding und die sind ja auf andere Sachen fokussiert und die brauchen jetzt nicht irgend noch einen Klugscheißer aus dem Hintergrund. Und gleichzeitig, klar, wenn ich irgendwas sehe oder wie auch immer und schreibe ihnen vor allem dann genau das, was ich gerade gesagt habe, ich freue mich für dich und super gemacht. So, und dann freuen sich die Jungs natürlich auch. Aber gleichzeitig denke ich, es ist auch extrem wichtig, insgesamt auch im Fußball, dass jeder natürlich seine Rolle kennt und meine Rolle ist es jetzt nicht, dem Spieler X irgendwie jetzt nochmal nach 5 Jahren irgendwie das hin und her zu schmeißen, sondern kann sagen, hey, super und gut, so. Und das ist ja im Zweifelsfall auch ein gutes Gefühl, kennt man ja auch andersrum, wenn man weiß, okay, da gibt's jemanden, den habe ich mal irgendwie begleitet oder wir hatten Kontakt und der hat mich noch so ein bisschen im Auge und der verfolgt das, weil ich ihm nicht egal bin.
Das ist ja gut. Ja. Du hast vorher von den unglaublichen Erlebnissen in Lissabon und an der Anfield Road erzählt. Gehören diese Erlebnisse zu deinen größten bisherigen oder schönsten Highlights in deinem Beruf Fußball oder Fußballtrainer, oder gibt es da noch größere Highlights, wenn du dann so zurückdenkst?
Naja, wir müssen vielleicht unterscheiden. Wir müssen vielleicht unterscheiden zwischen Sachen, wo man einfach sagt als Trainer, hey, ich bin total gesegnet mit bestimmten Dingen. Ich bin gesegnet für jede Erfahrung, die ich in meinen Mastern machen durfte, für jeden Austausch, für die Zeit, dass ich beim größten Club der Welt war, für wie auch immer, für diese Sachen. Es ist unglaublich. Für das Thema werden wir vielleicht ja noch darauf zu sprechen kommen, irgendwie mit dem Buch und das dann so quasi, dass das passt und Xabi Alonso sozusagen das Ding zu geben, super. So, und gleichzeitig gibt es ja immer noch die Frage, warum bist du Trainer geworden? So, und oder was macht das Trainersein aus? Und das eine ist halt, wie gesagt, die Arbeit einfach mit den Spielern, und das andere ist das unfassbare Adrenalin, was ausgeschüttet wird an jedem Spieltag, wenn es um alles geht. Und ich erinnere mich an mehrere Situationen, also und dieses Adrenalin, im Übrigen ist es total egal, wo, wann, wie, aber wenn du spielst, wird es ausgeschüttet, und wenn du merkst, es geht um was, wird es ausgeschüttet, und ob es jetzt ein Hallenturnier ist, noch mit Wolfsburg, wo du in der letzten Minute den Siegtreffer machst, unglaublich. Ich weiß, unser erster Heimsieg nach in Würzburg, nach, lass mich lügen, 320 Tagen, 316 Tagen ohne Sieg im eigenen Stadion. Dann schießt ein Katastrophenspiel gegen Halle, dann schießt unser Stürmer das Tor. Ein Stürmer, der vorher nur auf die Nase gekriegt hat von Medien und Umfeld und wie auch immer, kriegt in der ersten Halbzeit für nichts eine gelbe Karte kriegt, der so voll mit Emotionen ist, weil er dieses Tor schießt, dass er auf den Zaun geht, kriegt gelb-rot. Jetzt führst du, bist in Unterzahl, und wir gewinnen irgendwie dieses Spiel und der Abend, die Nacht, sensationell. Ich weiß auch noch ein Spiel, ich glaube Freitagabend gegen Meppen, und wir haben wirklich so ein Ding, 3-2 Siegtreffer in der 94. und alle rennen auf den Platz und alle springen aufeinander. So, das sind so diese, am Ende ist es halt auch so diese, ja, eigentlich ja nicht bewusste Jagd, aber unbewusste Jagd auch nach diesen emotionalen Kicks, weil das sind halt Momente, das kriegst du nirgendwo anders. Und natürlich ist Adrenalin, wie gesagt, ist ja auch ein bisschen eine Droge, und natürlich erschöpft es auch, und gleichzeitig merkst du dann auch irgendwann, wenn du sie zu lange nicht hattest, also wenn du zu lange so kein Spiel hattest, dann merkst du auch so, hey, wir brauchen das mal wieder. So, ne? Ich glaube halt einfach, dass das im Fußball insbesondere so diese wirklich magischen Momente schafft, und ja, eigentlich auch der Grund ist, weshalb sich Leute in dieses Spiel verlieben.
Du hast das Buch angesprochen. Welche Geschichte steckt da dahinter?
Naja, es ist halt so gewesen, dass ich ja durch die Unterstützung meines Arbeitgebers die Möglichkeit hatte, wie gesagt, zwei Master in Spanien zu machen, einmal bei Real Madrid und einmal bei Barcelona, und dadurch andere Einblicke hatte oder bekommen habe in den spanischen Fußball. Und dann gab es damals schon irgendwie zu dem Zeitpunkt, als ich die Master gemacht habe, gab es irgendwie schon so Gerüchte, ob vielleicht Xabi Alonso, ich glaube damals war es Gladbach, ob er vielleicht dahin kommt als Trainer. Und dann habe ich mir ein Spiel angeguckt von ihm, damals zweite spanische Liga, war so Tabellenkeller-Duell, wie auch immer, und halt zu sehen, ja okay, wie macht er das? Weil ich fand es schon, war er damals ein super Spieler, und wie ist er jetzt als Trainer? Und mich entsprechend dann mit ihm beschäftigt, und dann kam halt tatsächlich der Moment, okay, jetzt ist er da, jetzt spielt er, und ich sehe Konzepte, die ich kenne, quasi aus meinen Beobachtungen und aus den Inhalten vom Master, und hatte halt gleichzeitig auch das Gefühl, okay, so richtig, ja, vielleicht vollumfänglich bekannt oder diese Perspektive darauf ist nicht so weit verbreitet in Deutschland. Und jetzt gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Jetzt kann man sich ja beschweren darüber, dass irgendjemand irgendwas nicht hinkriegt. Oder man versucht halt irgendwie beizutragen, eine zusätzliche Perspektive zu geben, um halt ja was zu ermöglichen, weil ich als junger Trainer extrem viel aus Fußballbüchern gezogen habe. Zu der Zeit gab es auch noch nicht so viele, muss man auch dazu sagen. So, und was ich halt durchaus vermisst habe, war einfach ein richtig gutes Fußballtaktikbuch und habe halt dieses Buch geschrieben mit der Intention, es ist halt dazu einen Beitrag leistet, ob es ist oder nicht, kann ich schwieriger bewerten als andere. Und gleichzeitig einfach das, ja, sozusagen diese zusätzliche Perspektive zu geben. Und herausgekommen ist am Ende, also quasi zwei Bücher in einem, weil es einerseits ein Buch ist über spanischen Fußball, über die Kultur und Taktik und gleichzeitig, wie gesagt, über diese Evolution vom Spielstil von Bayer Leverkusen bis hin, wie gesagt, zu dieser unglaublichen Meistersaison. Mhm. Ja, und so ist es sozusagen am Ende zustande gekommen. Und natürlich ist es ja auch so, in dem Augenblick, wo du selber so viel guckst und auch nochmal die Sachen schreibst, ist ja auch nochmal anders, als wenn ich jetzt, weiß nicht, heute Abend vor dem Fernseher gucke und Nationalmannschaft XY oder was auch immer oder Bundesliga gucke, sondern dann musst du ja die Sachen noch ein bisschen tiefer durchdenken und dich tiefer damit beschäftigen und am Ende profitierst du ja auch selber davon, weil natürlich mich das auch nochmal weiterbringt.
Ja, und es ist natürlich auch eine Ehre, dann irgendwo durch, dass dann was rauskommt und dass Leute das dann potenziell lesen und so weiter und sich daraus auch wieder bilden und so weiter und so fort. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Du hast vorher gesagt, 99, bittere Stunde. Du bist aber Hamburger. Hamburger. Bist du Bayern-Fan? Hast du Hamburg verraten?
Schöne Frage. Sehr schöne Frage. Als Kind war ich Bayern-Fan. Mhm. Als Kind war es so, ich habe noch einen älteren Bruder. Und mein Bruder hatte so eine, weiß ich noch, so eine Postkarte mit dem Mannschaftsfoto von Bayern München von, 96, 97, sowas. Ich glaube, Giovanni Trapattoni auf jeden Fall Trainer. Und wie das als kleiner, und wie spielt das so als kleiner Bruder ist, wenn der große Bruder sagt, er ist Bayern-Fan, ich bin Bayern-Fan, okay, Quatsch nach. Die Interessen von meinem Bruder haben sich irgendwann verschoben, eher wieder weg vom Fußball und ich bin halt geblieben. Mhm. Und dann war es aber bei mir so, dass ich meine, damals gab es ja auch kaum Fußball im Fernsehen, ja. Muss man auch dazu sagen. Wenn gab es Bayern München zu sehen, muss man auch dazu sagen. Und ich weiß noch, damals in meiner Schulklasse waren in der Grundschule ganz viele Bayern-Fans, ganz viele Dortmund-Fans und es gab einen HSV-Fan.
Dame.
Und später in der weiterführenden Schule, spannenderweise, der HSV-Fan ist HSV-Fan geblieben. Ich bin Bayern-Fan geblieben. Und die ganzen anderen sind alle so nach und nach auch eher zum HSV und zu Pauli gewechselt, auch weil der HSV dann ja auch eine überragende Phase hatte mit Champions League und Juve und auch super. Und ja, bei mir war es halt so, ich habe ja dann immer den Vorwurf bekommen, du bist nur Erfolgsfan.
Ja, das habe ich
also, auch. Dann habe ich es umgekehrt und habe grundsätzlich meinen Bayern-Schal nur dann angezogen, wenn sie verloren haben. Kannst aber auch... weiß nicht, wobei das ja auch noch an Jan Schlaudraff und Alemannia Aachen und so weiter. So, der nächste Morgen, ich mit meinem Bayern-Schal, gab es natürlich richtig auf die Mütze. Aber okay, das ist halt so, das war sozusagen mein Ausdruck als Kind von Haltung. Und gleichzeitig muss ich auch ganz klar sagen, wenn ich, also jetzt als Trainer, Fan zu sein, ist super schwierig. Das ist für mich nahezu unmöglich, weil wenn ich jetzt Fußball gucke, gucke ich sehr inhaltlich und suche mir deshalb vor allem in der Vielzahl der Spiele, die es gibt, eher jetzt aus, was interessiert mich wirklich, möchte ich das qualitativ sehen, wo kann ich was mitnehmen oder was interessiert mich. Manche Sachen interessieren mich dann nicht sofort an Prio 1. Und dann muss ich natürlich auch sagen, also erstmal habe ich mich riesig gefreut, dass der HSV mit den Männern, mit den Frauen aufgestiegen ist, dass St. Pauli drin geblieben ist, als Hamburger und ich kann in beide Stadien gehen. Ich fühle mich in beiden Stadien zu Hause. Ich war bei St. Pauli im Stadion noch mit Schiedsrichterkarte. Ich weiß nicht, die in der dritten Liga gespielt haben, kein Mensch irgendwie wusste, also kennst, wie geht's auch von uns, kennst du diese Situation im Stadion, so Stadionsprecher sagt, ja, unsere Nummer 9, so und so, der und der. Und das ganze Stadion ruft, das brauchtest du zu dem Zeitpunkt bei St. Pauli auf keinen Fall versuchen, weil gar kein Mensch wegen diesen Jungs da war. So, alle haben sich trotzdem gefreut, wenn die gewonnen haben. Aber so dieses Erlebnis, dieses Gefühl, dann drei Bierduschen zu haben, dein Schlüsselband rauszuholen und wie auch immer. Also sensationell. Und gleichzeitig war ich im Volksparkstadion oder also im Volksparkstadion ganz früher. Mein erster Stadionbesuch überhaupt in meinem Leben. Es war 97 gegen Borussia Mönchengladbach mit Jürgen Pettersson mit blondierten Haaren, noch zwei Tore, und Stefan Effenberg hat da auch noch mitgespielt. Und dann, ich weiß das auch noch sehr genau, Gladbach führt 2-1 und das Spiel ist fast vorbei und die Leute gehen aus dem Stadion. Und ich habe nicht verstanden, warum gehen die Leute früher aus dem Stadion. Und dann macht Hasan Salihamidžić, ich glaube damals blutjung, macht es 2-2. Und dann dachte ich, ja, du wirst niemals früher aus dem Stadion rausgehen. Weil es eben bis zum Schluss immer noch was passieren kann. Und wie gesagt, jetzt, dann war ich später in der, da hieß das Ding AOL Arena. So, und das hat auch dazu geführt, dass wenn ich irgendwie so da reinkomme und das irgendwie sehe, das fühlt sich genauso zu Hause an wie, St. Pauli, weil ich dann zu beiden Clubs eine bestimmte Beziehung habe. Also deshalb so dieses Thema Hamburg verraten oder nicht. Weiß ich nicht. Also ich bin halt, wie gesagt, sehr lange Bayern-Fan gewesen und Bayern-Sympathisant mindestens gewesen. Und dann, ich glaube, spätestens so in der Wolfsburg-Zeit ist halt einfach weg gewesen oder weggegangen. Und dann ist ja sowieso so, dass wenn du für einen Club arbeitest und dann siehst du Spieler, die du mitbegleitet hast, siehst du im Stadion Trainer, mit denen du Kontakt hast. Ich weiß, wie viele gemeinsame Sitzungen Dieter Hecking zum Beispiel auch organisiert hat oder nicht organisiert hat, aber sich ja mit teilgenommen hat, sich immer mit eingebracht hat, total offener Austausch war von allen Trainern, war jetzt nicht bei jedem Profitrainer so. So, dann ist doch klar, dann unterstützt du diese Mannschaft, dann unterstützt du diese Jungs, dann unterstützt du alles, weil das dein Verein ist und weil dies sind ja oft so kleine Gesten, die total identitätsstiftend sind. Und ja, wie gesagt, so hat sich das ein bisschen fanmäßig entwickelt.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass man dann auch irgendwann vermutlich dann auch sagt, hey, ich bin jetzt bei diesem Verein, ich identifiziere mich mit diesem Verein, er ist mein Arbeitgeber und dann bin ich natürlich, unterstütze ich diesen Verein und nicht irgendeinen anderen Konkurrenten so in dem Sinne. Ne? Würde man in der offenen Wirtschaft ja das auch nicht machen.
Nein, es geht, also sowieso geht das nicht, weil am Ende des Tages machen sich natürlich auch vielleicht dann die wenigsten Leute Gott sei Dank klar. Und das ist auch ein extremer Unterschied zum Jugendfußball, deshalb versuche ich auch den Leuten das gerne mal mit drastischen Beispielen zu erklären dazu, wenn dein Junge jetzt heute kein Tor schießt, geht morgen trotzdem, also klar, die Sonne geht immer wieder auf, aber es verliert jetzt keiner den Job dadurch. Mhm. Es kann halt sein, dass wenn du gerade in der dritten Liga oder wie gesagt, wir haben es jetzt ja auch gesehen, wie schnell Trainerwechsel passieren können, ja. Dann kann es halt schon einen anderen Einfluss haben und dann ist es halt wichtig, ich möchte ja das Beste für meinen Arbeitgeber, für meinen Club. Ich möchte darin unterstützen, so weil wir eine Einheit sind und ich glaube, dass das extrem wichtig ist.
Tim, vielen, vielen Dank, dass du hier bei Sportsfreunde dabei warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über dich und deinen Weg so ein bisschen zu reden und ein bisschen Einblicke in diese unterschiedlichen Bereiche zu bekommen. Ich hoffe, das hat dir auch Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ja, danke. War super schnell vergangen, es waren gute Zeiten und ja, Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Danke dir.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.